Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Hände der Hoffnung, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Danach geht es mit Musik weiter. Und nun die Nachrichten.
Der Vertreter des Friedensrates Nikolai Mladenov hat erklärt, der von den USA unterstützte Gaza-Plan sei trotz der Ablehnung durch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu weiterhin der einzige Weg nach vorn. Er sagte, es liefen weitere Gespräche und er hoffe auf ein positives Ergebnis. Der Plan sieht vor, dass die Hamas ihre Waffen an eine palästinensische Regierung übergibt und Israel mit dem Rückzug aus dem Gazastreifen beginnt.
Syrien hat bekannt gegeben, dass nach anderthalb Jahren Verhandlungen zwischen dem Außenministerium und Moskau eine Einigung mit Moskau über die Zukunft der russischen Stützpunkte in Chemen und Tartus erzielt worden ist. Laut einem Bericht der syrischen Nachrichtenagentur Sana, der sich auf eine Erklärung des Medien- und Kommunikationsministeriums des Außenministeriums beruft, wird das Abkommen einen Prozess zur Reorganisation der russischen Präsenz an der syrischen Küste einleiten. Dem Bericht zufolge wird die Verwaltung ziviler Einrichtungen an Syrien übertragen und der Flughafen Himeim sowie der vierte Handelshafen im Hafen von Tartus werden schrittweise unter zivile Verwaltung gestellt. Es wurde festgestellt, dass eine Vereinbarung zur Reorganisation der Funktion russischer Militärbasen und Einrichtungen erzielt wurde. Diese Basen sollen in gemeinsame syrische Ausbildungs- und Übungszentren umgewandelt werden. Die Erklärung besagt, dass die neuen Regelungen unter Wahrung beiderseitiger Interessen umgesetzt werden und dass die Absichtserklärung eine maximale Frist von 3 Monaten für den Abschluss des Transformationsprozesses festlegt. Nach Ablauf der Frist treten die neuen Regelungen in Kraft. Russland intervenierte 2015 auf Bitten des gestürzten Assad-Regimes militärisch in Syrien und errichtete Militärbasen in Hemeim und Tartus. Während des syrischen Bürgerkriegs wurden hunderte von Angriffen auf zivile Gebiete von Flugzeugen aus durchgeführt, die von diesen Stützpunkten aus starteten. Nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 begann Russland und die neue syrische Regierung Verhandlungen über die Zukunft dieser Stützpunkte.
Die Generalstaatsanwälte von Kalifornien, Colorado, Kentucky und New Jersey werfen Meta vor, Instagram und Facebook absichtlich so gestaltet zu haben, dass sie für Kinder süchtig machen. Ein Prozess vor einem Bundesgericht in Oakland beginnt am Mittwoch mit der Auswahl der Geschworenen. Die Eröffnungsplädoyers werden russisch am 18. August gehalten. Die Bundesstaaten fordern Einschränkungen für die Nutzung der Plattformen durch Minderjährige sowie Strafen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar.
Nach Dürren und Hitzewellen hatten Spanien und Frankreich zuletzt mit riesigen Waldbränden zu kämpfen. Nun sind dort neue Feuer ausgebrochen. Wieder mussten hunderte Menschen vor den Flammen fliehen. Im Südwesten Spaniens sind knapp 500 Menschen wegen eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer habe in der Provinz Huelva bislang rund 8000 Hektar erfasst, teilte die Regionalregierung von Andalusien mit. Die Flammen hätten sich in den vergangenen Tagen auch wegen starker Winde schnell ausgebreitet. Derzeit seien aber keine Ortschaften unmittelbar gefährdet. In der Nähe der Kleinstadt Niebla, rund 60 Kilometer westlich von Sevilla, sind rund 500 Feuerwehrleute im hügeligen Waldgebiet im Einsatz. Spanien wird in diesem Jahr von einer außergewöhnlichen Waldbrandsaison heimgesucht. Seit Jahresbeginn sind fast 200.000 Hektar betroffen, sagte die Ministerin für den ökologischen Wandel, Sara Aguirre-Sin. 2026 habe es bereits 40 große Brände gegeben. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 15. Nach Angabe des spanischen Waldbrandportals In Crenios Forestales waren am Sonntag landesweit 37 überwiegend kleinere Wald- und Vegetationsbrände aktiv. Dürre und Hitze haben die Vegetation in weiten Teilen Südeuropas stark ausgetrocknet. Wissenschaftlern zufolge erhöhen die durch den Menschen gemachten Klimawandel häufigeren und intensiven Hitzewellen das Risiko von Waldbränden. Auch in Frankreich loderten zuletzt zahlreiche große Brände. In Südfrankreich kämpfen Einsatzkräfte erneut gegen einen sich schnell ausbreitenden Waldbrand. Wie die Feuerwehr im Departement Lozère mitteilte, war das Feuer gestern Mittag etwa 140 Kilometer nordwestlich von Montpellier ausgebrochen. Zwei Dörfer wurden vorsorglich evakuiert.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump hat im Gegensatz zu seiner früheren Haltung erklärt, man verfolge nun einen stillen Ansatz im laufenden Verhandlungsprozess mit dem Iran. In einem Telefoninterview mit Axios äußerte sich Trump zu den laufenden Verhandlungen. Auf die Frage nach dem Fortschritt der Verhandlungen mit dem Iran sagte Trump, wir führen sie im Stillen. Trump erklärte, man verhandle nur halbwegs mit dem Iran und fügte hinzu, wir beobachten den Iran, seine hohe Inflation und seine Geldnot. Er betonte, der Iran befinde sich in einer sehr schlechten wirtschaftlichen Lage und habe nicht das Geld, um die Gehälter seiner Soldaten zu zahlen. Die US-Seeblockade habe die Wirtschaftskrise des iranischen Regimes weiter verschärft. Zu den verbalen Auseinandersetzungen mit dem Iran sagte Trump, es wird sich alles regeln, das tut es immer. Es ist wie beim Schach. US-Medien berichteten, dass Trump bis letzte Woche die Angriffe gegen den Iran fortsetzen wollte, dessen Entschluss jedoch nach Informationen des US-Militärs über eine erhebliche Reduzierung bestimmter Raketenarsenale aufgab. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass der US-Präsident sich in den letzten Tagen in Bezug auf den Iran vorsichtiger geäußert hatte.
Iran und Oman haben sich bei den Verhandlungen über die Straße von Hormuz offenbar angenähert. Doch zugleich stellt Teheran gegenüber Washington Maximalforderungen, die für die USA inakzeptabel sein dürften. Iran hat erneut Forderungen an die USA gestellt, um eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz zu ermöglichen. Außenminister Abbas Araghchi sagte, auch wenn bei den Verhandlungen über die Meerenge zwischen seinem Land und Oman eine Einigung nahe sei, müssten die USA Zugeständnisse machen. Für Washington dürften diese Forderungen inakzeptabel sein. Iran stellte nun 6 Forderungen für eine Wiedereröffnung der faktisch blockierten Straße von Hormuz auf. Die Vereinigten Staaten dürften die Islamische Republik nie wieder bedrohen, hieß es in einer von iranischen Staatsmedien veröffentlichten Erklärung des Nationalen Sicherheitsrats. Zudem müssten sie den Krieg gegen Iran und dessen Verbündete in der Region endgültig beenden. Auf die iranischen Forderungen gab es bislang keine direkte Reaktion der USA. US-Vizepräsident G.D. Vance sagte dem Sender Fox News jedoch, Teheran habe noch nicht alle Forderungen der amerikanischen Regierung erfüllt. Allerdings seien in den vergangenen Tagen Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt worden. US-Präsident Donald Trump hatte vorige Woche die nach seinen Angaben bislang heftigste Welle von Angriffen auf Iran abgesagt, kurz vor Beginn der geplanten Attacken, mit denen er die Blockade brechen wollte. Nach Ansicht des Journalisten Barack Ravid, der für die US-Medien Axios und CNN arbeitet, könnten die jüngsten iranischen Forderungen Trump möglicherweise wieder in Richtung der militärischen Option drängen.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftverteidigung habe innerhalb von 12 Stunden 285 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Die Vorfälle hätten sich vor allem in Zentral- und Westrussland ereignet, aber auch in der Republik Baschkortostan zwischen der Wolga und dem Ural. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobyanin erklärt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, 5 auf die Hauptstadt zusteuernde Drohnen seien abgeschossen worden. Der jüngste russische Großangriff auf die Region um die ukrainische Küstenstadt Odessa hat in der Nacht zum Sonntag für einen massiven Stromausfall gesorgt. Am Morgen waren mehr als 300.000 Haushalte in Odessa und der Region ohne Strom. Mittlerweile ist ein Drittel wieder mit Strom versorgt, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung und zur Beseitigung der Schäden dauerten an. Bei dem Angriff mit ballistischen Raketen und Drohnen waren mindestens 6 Menschen verletzt worden.
In der kanadischen Provinz British Columbia haben die Behörden wegen zahlreicher Waldbrände den Notstand ausgerufen. Der Regierungschef von British Columbia, Abey, sagte auf einer Pressekonferenz in Vancouver, die Lage sei sehr dynamisch und bedrohlich. Der kanadische Premierminister Carney erklärte in sozialen Medien, man stehe bereit, um zu helfen. Im Bezirk Summerland wurden alle 12.000 Einwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Bezirk hatte bereits vor der gesamten Provinz den Notstand ausgerufen. Das dortige Feuer erstreckte sich nach Angaben der Einsatzzentrale bereits nach wenigen Stunden über 50 Quadratkilometer. In Kanada hat es dieses Jahr schon in mehreren Regionen große Waldbrände gegeben, darunter auch in Ontario und Quebec. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, vom Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes geht es weiter mit Bülent Ortaçgil mit Fark Meden.
Söylediklerim bomboş, incir çekirdeğini doldu. Yapamadıklarımız yaptığımızın sizinden görülmez. Başkasını dinlemem, hiç kimseye güvenmem. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Ardımda çöplük bıraktım, hiç bıkmadan hep attım. Beton beton büyüttüm, hiç sormadan uyudum yattım. Bunu böyle kim yaptı? Ben orada yoktum ki. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Bu renkler, ah bu renkler, resimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Ah bu renkler, ah bu renkler, verimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Konuşmak anlaşmak varken ilk fırsatta kavga ettim. Güç her şeyin başı derim, ardından düşüncelerim. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Politikadan bıkmıştım, derken bakmıştım. İşler yolunda değil diye suçu başkasına atmıştım. Küçük birikimlerim bana yeter derim. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Bu renkler, ah bu renkler, resimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Ah bu renkler, ah bu renkler, verimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Thank you.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Hände der Hoffnung.
Vom Himmel auf die Seiten des Mitgefühls. Vogelhäuser, Rastplätze und das Fundament des Wissens. Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden Zivilisationen oft an den monumentalen Bauwerken gemessen, die sie derzeit trotzen ließen. Doch es gab eine Zivilisation, deren wahre Größe sich nicht allein im erhabenen Stein offenbart, sondern in der Feinheit des Mitgefühls, das sie in diesen Stein hineinmeißelte. Als die Menschen dieser Region Besitz nicht als Eigentum, sondern als ewiges Anvertrautes begriffen, stillten sie nicht nur den Hunger ihresgleichen. Sie stellten auch den Vogel am Himmel, den erschöpften Wanderer und das Wissen, das Licht des Geistes, unter den unerschütterlichen Schutz des Stiftungsgedankens. Dieser Stiftungsgeist erreichte in diesen Landen eine Blüte, in der Eigentum aufhörte, rein menschlicher Besitz zu sein. Es wurde zur Zuflucht für den kleinsten Spatz am Himmel, den Storch mit gebrochenem Flügel, den überlasteten Tagelöhner auf den Straßen und die geistige Nahrung in den Büchern. Heute spannen wir den Bogen von den filigranen Vogelpalästen an den Fassaden marmorner Bauwerke bis hin zum ersten Tierkrankenhaus der Welt, von den Raststeinen, die müden Schultern Halt geben, bis in die tiefe Stille pergamentduftender Bibliotheken. Sind Sie bereit zu bezeugen, wie Mitgefühl und Verstand zur Institution wurden und wie sich eine ganze Zivilisation vor dem Leben, dem Reisenden und dem Wissen verneigte? Wenn der Blick über die windgeschützte, sonnenverwöhnte Fassade einer alten Moschee, Madrasse oder Bibliothek schweift, offenbaren sich im Stein oft fein gemeißelte Balkone, kleine Fenster und manchmal gar winzige Kuppeln. Es sind Vogelhäuser, filigrane Stiftungspaläste am Himmel. Im Osmanischen Reich sah man in den Vögeln nicht bloß einfache Geschöpfe, sondern die stummen Diener Gottes und die Zierde des Himmels. Um sie vor der Kälte des Winters zu bewahren und ihnen im Sturm Zuflucht zu schenken, meißelten die Baumeister diese Denkmäler der Barmherzigkeit an die geschütztesten Stellen der Bauwerke. Diese Häuser sind nicht bloß Nester aus Stein, hinter ihnen steht ein gewaltiger Stiftungswille. In einigen Stiftungsurkunden wurden spezielle Budgets bereitgestellt, um in den Wintermonaten Hirse und Futter an die Vögel zu verteilen. Jene eleganten Nester an der Jenewalde-Moschee oder der Ayasma-Moschee in Üsküdar sowie an der Schah-Sultan-Külli in Eyüp sind in Marmor gemeißelte Dankesschriften für die Pflicht des Menschen, nicht nur gegenüber seiner Eigenart, sondern gegenüber dem gesamten Universum. Das Vogelhaus ist der absolute Höhepunkt, an dem das Eigentum endet und der Wunsch, leben zu lassen, beginnt. Wenn wir zum Erdboden herabsteigen, auf die staubigen und steilen Wege, stoßen wir auf ein weiteres Monument des Gewissens, die Raststeine. In alten Zeiten war das Tragen von Lasten ein harter Kampf ums Überleben und Reisen zwischen Städten eine gewaltige Geduldsprobe. An den steilen Hängen Istanbuls oder auf den einsamen Karawanenwegen Anatoliens wurden durch Stiftungen an jenen Punkten, an denen Lastenträger und Reisende vor Erschöpfung außer Atem gerieten, Ruhesteine aufgestellt. Diese Steine waren etwa einen Meter hoch, eine Atempause, auf der ein Mensch den schweren Korb oder die Last von seinem Rücken ablegen konnte, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, um zu verschnaufen und neue Kraft zu tanken. Stiftungsaufzeichnungen berichten, dass selbst die Reinigung dieser Steine mit der Hingabe eines Gottesdienstes durchgeführt wurde. Die Stiftungszivilisation, die das Wasser für die Brunnen am Wegesrand aus kilometerweiter Ferne herbeiführte und Karawansereien in unbewohnten Gefilden errichtete, verwandelte die Plackerei des Weges in den Frieden des Mitgefühls. Der Wind, der den Schweiß von der Stirn eines Reisenden wischt, ist manchmal die kühlende Hand eines Wohltäters aus vergangenen Jahrhunderten, der an diesem Ort für Schatten gesorgt hat. In diesem System gibt es keinen Fremden. Jede Seele, die sich auf den Weg macht, ist ein geschätzter Gast unter dem Schirm der Stiftung. Doch die Stiftungszivilisation dachte nicht an den Körper und das Lebewesen. Sie hat auch die eigentliche Essenz, die den Menschen erst zum Menschen macht, nämlich das Wissen für die Ewigkeit bewahrt. Stiftungsmadressen und Bibliotheken sind der Beweis dafür, dass Wissen nicht für Geld käuflich ist, dass Leistung und Verdienst über allen stehen und dass Bildung kein Privileg, sondern ein Recht für jede Seele ist. Für einen Studenten, der eine Madresse betrat, war für alles durch Stiftung gesorgt. Essen, Unterkunft, Bücher und sogar das Taschengeld für die Feiertage. Die Satzungen der Stiftungsbibliotheken sind selbst heute noch beispielhaft für uns. In den Stiftungsurkunden der Köppel-Bibliothek oder der Rage-Pasche-Bibliothek wurde beispielsweise bis ins kleinste Detail festgelegt, wie die Bücher von Feuchtigkeit zu schützen sind, wie viel Gehalt der Bibliothekar erhält und wie die Kerzen angezündet werden müssen, damit die Studenten in Ruhe lernen können. Die Türen sollen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für jede Seele offen stehen, die nach Wissen verlangt, die Bücher sollen vor Feuchtigkeit geschützt und in Ehren gehalten werden. In einigen Stiftungsurkunden findet sich diese ergreifende Klausel. Die Bücher in dieser Bibliothek dürfen unter keinen Umständen nach draußen gebracht werden. Jedoch möge jeder, der es wünscht, darin so lange lesen und davon profitieren, wie er möchte. Dies war ein Siegel, um das Monopol auf Wissen zu verhindern und es zum gemeinsamen Verstand der Gesellschaft zu machen. Die Lehrzirkel in den Madrassen wurden vom Gehalt des Gelehrten bis und zur Tinte des Schülers auf Stiftungseinkünften finanziert. So wurde Wissenschaft betrieben, ohne sich irgendeiner politischen oder materiellen Macht zu beugen, einzig im Namen der Wahrheit. Durch die Stiftung wurde das Wissen befreit und der Besitz trat in den Dienst des Wissens. Doch das Mitgefühl beschränkte sich nicht nur auf das Nest eines kleinen Vogels. Auf diesem Territorium gab es einen weiteren Höhepunkt der Eleganz, der die Welt in Staunen versetzte und bereits im ersten Abschnitt erwähnt wurde. Das Guropani Laklakan. Im Volksmund bedeutet das Haus der bedürftigen Störche. Diese einzigartige Stiftung, die im 19. Jahrhundert in Brüssel gegründet wurde, war für die Behandlung und Fütterung von Störchen bestimmt, die auf ihrer Zugroute erschöpft waren, sich die Flügel gebrochen hatten oder erkrankt waren. Diese Stiftung, die in einem Haus neben der Ergande-Brücke in Bursa ins Leben gerufen wurde, ist die höchste Schwelle des Gewissens, die die Menschheit je erreicht hat. Dieser Geist, der wusste, dass das Mitgefühl nicht nur dem Menschen, sondern auch dem verletzten Wanderer des Himmels gegenüber verpflichtet ist, verband die Wunden der Störche und hielt sie in Ehren, bis sie wieder in den Himmel verabschiedet werden konnten. Literaten und Reisende jener Zeit berichten voller Bewunderung, wie die Einwohner von Bursa die verletzten Störche mit eigenen Händen fütterten und wie Stifter an den Toren dieser Einrichtung wie Wächter des Mitgefühls warteten. Das Guropani Laklakan ist der Name jenes tiefen Blicks, der beim Schauen in den Himmel nicht nur die Wolke, sondern auch einen verletzten Flügel sieht. Der gebrochene Flügel des Storches, elendslange Wege und der Raststein des Wanderers sowie das Buch des Gelehrten. Sie alle sind die Äste eines riesigen Platanbaums, die aus derselben Quelle des Mitgefühls gespeist werden. Die Stiftung ist der Name für jene tiefe Ehrfurcht, die jedem Funken des Lebens entgegengeworfen wird. Dieser Geist, der dem Vogel am Himmel einen Palast baut, den verlassenen Storch behandelt, dem müden Lastenträger auf dem Weg einen Stein bietet und den Geist der Jugend mit Büchern erleuchtet, existierte nicht, um Besitz anzuhäufen, sondern ihn durch das Teilen unsterblich zu machen. Wenn wir heute auf diese Werke blicken, lesen wir darin nicht nur die Vergangenheit, sondern die edle Zukunft der Menschheit. Lass leben, damit du lebst. Lies, damit du weißt. Wir sind am Ende dieses Abschnitts angelangt, indem wir den Spuren eines Lebens gefolgt sind, das dem Lebewesen, dem Reisenden und dem Wissen gewidmet war. Doch der Ozean der Stiftung ist grenzenlos. Auf ein Wiedersehen bei jenen großen Geschichten der Heilung, in denen Wasser, Musik und Liebe die Medizin sind. Bleiben Sie auf den Spuren von Mitgefühl und Verstand. Eine Hand streckt sich aus, ein Leben verändert sich. Erst dann ist die Geschichte vollkommen. Treffen wir uns nächste Woche bei Hände der Hoffnung. Auf Wiederhören.
Hände der Hoffnung. Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Gurbet elde bir başıma, kimim var ki senden başka? Öldüm desen bir damla su veren mi var senden başka? Peki kokan dağlarım yok, gübreten bağlarım yok, tutunacak dallarım yok. Neyim kaldı senden başka? Kekik kokan dağlarım yok, gübreten bağlarım yok, tutunacak dallarım yok. Neyim kaldı senden başka? Balacandan bir kez aşkım diyen mi var? Diyen mi var? Diyen mi var senden başka? Balacandan bir kez aşkım. Sensin, her çiçekte balım sensin. Ne gelirse senden gelsin, canım mı var senden başka? Kekik kokan dağlarım yok, gülöten bağlarım yok, tutunacak dallarım yok. Neyim kaldı senden başka? Bana candan bir kez aşkım. Diyen mi var?
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen. Vermächtnis der türkischen Völker.
Manchmal muss man nicht in Büchern lesen, um die Geschichte eines Volkes zu verstehen. Manchmal genügt es, auf die Berge zu blicken. Manchmal verbirgt sich die Vergangenheit nicht zwischen vergilbten Seiten, sondern auf der Oberfläche eines Felsens, den Sonne, Schnee, Regen und Wind über Jahrhunderte hinweg nicht auslöschen konnten. Manche Sätze werden nicht mit Tinte geschrieben, sondern in Stein gemeißelt. Und diese Sätze erzählen ihre Geschichte über Jahrtausende hinweg, schweigend und doch unüberhörbar. Fern im Herzen Zentralasiens erstreckt sich das Altai-Gebirge über Russland, die Mongolei, China und Kasachstan. Eine uralte Landschaft aus Bergen, Flüssen und Tälern, in der der Mensch einst lernte, mit der Natur zu leben und sie zu verstehen. Vor tausenden von Jahren ritzten Menschen Tiere, Jagdszenen, Pferde und Hirsche in die Felsen. Die Zeit verging, Völker kamen und gingen, Kulturen entstanden und verschwanden, doch die Spuren im Stein blieben erhalten. Die Petroglyphen des Altai reichen bis in die Altsteinzeit zurück und blicken auf eine rund 12.000 Jahre alte Geschichte zurück. Sie bewahren die Zeugnisse der unterschiedlichen Gemeinschaften, die in verschiedenen Epochen diese Region bewohnten. Seit dem 19. Jahrhundert wurden sie von Reisenden und Forschern entdeckt, im 20. Jahrhundert schließlich archäologisch erfasst und wissenschaftlich dokumentiert. Wer heute die felsigen Hänge des Altai betrachtet, sieht nicht nur uralte Zeichnungen. Er blickt in die Gedankenwelt der Menschen, die vor Jahrtausenden lebten, in ihre Glaubensvorstellungen, ihre Beziehung zur Natur und ihre Sicht auf das Leben. Mal erscheint ein einzelnes Tier, mal überlagern sich Zeichnungen verschiedener Epochen. So bilden die Petroglyphen ein einzigartiges Freilichtarchiv der Menschheit, ein Geschichtsbuch, dessen Seiten aus Stein bestehen. Auf den Felsen des Altai sind Hirsche, Steinböcke, Pferde und Stiere weit mehr als Darstellungen der Jagd oder des Alltags. Sie spiegeln die vertiefte Verbindung des Menschen zur Natur wider. Der Hirsch erscheint mit seinem eleganten Körper und seinem himmelwärts ragenden Geweih beinahe wie ein heiliges Wesen zwischen zwei Welten. Das Pferd wiederum steht für Freiheit, Bewegung und die Fähigkeit der Steppenvölker, große Entfernungen zu überwinden. Diese in Stein geritzten Figuren zeigen, dass die Menschen in den Tieren nicht nur Lebewesen sahen, sondern Sinnbilder ihres eigenen Daseins. Dass wir selbst heute noch die Dynamik eines mit wenigen Linien dargestellten, galoppierenden Pferdes spüren können, macht die zeitlose Kraft der Kunst sichtbar. Die Petroglyphen erzählen uns nicht nur, was die Menschen einst zeichneten, sie zeigen uns auch, wie sie die Welt verstanden. Für sie waren Mensch, Tier, Berg, Fluss und Himmel keine voneinander getrennten Welten, sie gehörten alle zu demselben großen Ganzen. Deshalb verschwimmen in manchen Felsbildern die Grenzen zwischen Mensch und Tier. Einige Gestalten erscheinen halb menschlich, halb tierisch. Vielleicht sah sich der Mensch damals nicht als gegenüber der Natur, sondern als Teil von ihr. Heute erleben wir den Himmel zwischen Hochhäusern, den Boden unter Asphalt und Tiere meist nur noch auf Bildschirmen. Für die Menschen des Altai jedoch war die Natur keine Kulisse, sie war das Leben selbst. Deshalb war die Darstellung eines Tieres auf einem Felsen nicht einfach ein Bild, sondern Ausdruck einer ganzen Lebensweise und Weltsicht. Wenn wir vor einer Petroglyphe stehen, begegnen wir schweigend einem Menschen, der denselben Stein vor tausenden von Jahren berührt hat, Wir kennen weder seinen Namen noch seine Sprache oder seine Geschichte, und doch können wir in den Linien seiner Hand seine Gedanken, seine Ängste und seine Hoffnungen erkennen. Jagdszenen erzählen vom Mut und vom Kampf ums Überleben, Sonnensymbole vom Ursprung des Lebens, Spiralen und Kreise könnten für Zeit, Ewigkeit und Wiedergeburt stehen. Deshalb sind Petroglyphen weit mehr als bloße Bilder, sie sind die erhaltenen Spuren des menschlichen Denkens. Das Altai-Gebirge gilt im kulturellen Gedächtnis der türkischen Welt als Symbol ihrer Wurzeln und ihrer frühen Anfänge. Die Petroglyphen zu betrachten bedeutet daher nicht nur eine Reise in die archäologische Vergangenheit, sondern auch eine Begegnung mit einem gemeinsamen kulturellen Erbe. Die Gemeinschaften, die diese Bilder einst schufen, haben sich verändert. Kulturen und Glaubensvorstellungen haben sich weiterentwickelt. Doch die Bewegung des Pferdes, die Anmut des Hirsches, die Kraft der Berge und die Unendlichkeit des Himmels tragen bis heute jene universellen Gefühle in sich, die den Menschen seit jeher begleiten. Die Petroglyphen des Altai erinnern uns an einen der ältesten Wünsche der Menschheit, nicht vergessen zu werden, eine Spur zu hinterlassen, in einem Lied, in einer Geschichte, in der Erinnerung eines Kindes oder auf einem Felsen. Manche Stimmen sind auch ohne Klang hörbar. Manche Geschichten kommen ganz ohne Worte aus. Und jene kleine Linie, die vor tausenden von Jahren in den Stein geritzt wurde, sagt uns bis heute denselben stillen Satz. Vergiss mich nicht. In dieser Folge unserer Sendereihe Vermächtnis der türkischen Völker sind wir den Spuren der Zeit im Stein gefolgt. In der nächsten Folge begeben wir uns auf die Suche nach einer weiteren Wurzel, nach einer weiteren Stimme. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Die Stimme Türkiyes.
Damen und Herren, musikalisch geht es mit Nazan Öncel, Beni Hatırla weiter.
Kendinden vazgeç, yastığına sarıl, korkular tut. Dağılsın kalbin, öl hatta orada, lanetler yağdır beni. Sen koş beni hatırla Her telefona sen çık Her kapıya sen koş beni hatırla Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla Sen bir yerlerde Bir şehirde akşam olunca beni hatırla.
sıcak şarkılara göz, hasretler giy, kendinden vazgeç, yastığına sarıl, korkular tut, dağılsın kalbin, öl hatta orada, lanetler yağdır beni.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Highlights der türkischen Küche.
Merhaba, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. Heute dreht sich alles um eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der türkischen Küche, das Brot. Brot ist in Türkiye weit mehr als nur eine Beilage. Es gehört seit Jahrtausenden zu jeder Mahlzeit, vom Frühstück bis zum Abendessen und gilt als Symbol für Gastfreundschaft, Gemeinschaft und Respekt. Entsprechend groß ist auch die Vielfalt der Brotsorten. Manche unterscheiden sich durch ihre Zubereitungsart. Andere tragen den Namen der Region oder des Ofens, in dem sie gebacken werden. In Anatolien wird Brot als kulturelles Erbe betrachtet. Vom Getreidefeld über die Mühle bis in die Bäckerei und schließlich auf den Esstisch steckt in jedem Stück Brot viel Handwerkkunst und Tradition. Heute möchten wir Ihnen 5 der bekanntesten Brotsorten aus Türkiye vorstellen. Beginnen wollen wir mit dem Bazama. Dieses weiche, runde Fladenbrot zählt zu den ältesten Broten Anatoliens. Bereits die nomadischen Turkvölker bereiteten es aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz zu. Traditionell wird Bazama auf einem Saç, einer leicht gewölbten Metallplatte, über offenem Feuer gebacken. Frisch aus dem Ofen schmeckt es besonders gut mit Butter, Käse oder Honig. Eine weitere traditionelle Brotsorte ist Yufka. Dieses hauchdünne Fladenbrot wird lediglich aus Weizenmehl, Wasser und Salz hergestellt. Dank seiner langen Haltbarkeit war es schon für die Nomaden unverzichtbar. Bis heute bildet Yufka die Grundlage vieler klassischer Gerichte wie Börek oder Gözleme. Im Schwarzmeergebiet ist dagegen Mısır Ekmeği, also Maisbrot, besonders beliebt. Es wird überwiegend aus Maismehl hergestellt, kommt meist ohne Hefe aus und zeichnet sich durch seine gelbliche Farbe und intensiven Geschmack aus. Vor allem zu Fischgerichten oder regionalen Eintöpfen wird es gerne serviert. Nicht fehlen darf natürlich die berühmte Ramazan Pidesi. Dieses weiche Fladenbrot mit seinem charakteristischen Rautenmuster gehört für viele Menschen untrennbar zum Fastmonat Ramadan. Kurz vor Sonnenuntergang bilden sich jedes Jahr lange Schlangen vor den Bäckereien, denn frisch gebackene Pide gehört für viele Familien einfach zum Fastenbrechen dazu. Die fünfte Brotsorte ist Lavash. Das dünne Fladenbrot ist weit über Türkei hinaus bekannt. Es wird frisch zu Fleischgerichten gereicht oder zum Einrollen verschiedener Zutaten verwendet. In Deutschland kennt man diese Art von Brot häufig als Grundlage für Wraps oder Dürüm. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch zeigen, wie sich Basamak ganz einfach zu Hause zubereiten lässt. Für 8 Brote benötigen Sie 1 Kilogramm Mehl, 400 Milliliter lauwarmes Wasser, 42 Gramm frische Hefe, 3 Esslöffel Pflanzenöl, 3 Esslöffel Milch, 1 Ei, 1 Esslöffel Salz, weiche Butter zum Bestreichen. Geben Sie zunächst Mehl, Wasser, Hefe, Öl, Milch, Ei und Salz in eine Schüssel und verkneten Sie alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig. Decken Sie den Teig anschließend mit einem Tuch ab und lassen Sie ihn etwa 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Danach den Teig noch einmal gut durchkneten, in 8 gleich große Portionen teilen und zu runden Fladen ausrollen. Diese nochmals etwa 20 Minuten gehen lassen. Nun die Fladen ohne Fett in einer heißen Pfanne oder auf einem Sach von beiden Seiten goldgelb backen. Direkt nach dem Backen mit Butter bestreichen und warm servieren. Ein kleiner Tipp. Besonders locker wird Baslama, wenn der Teig nicht mit dem Nudelholz ausgerollt, sondern vorsichtig mit den Händen in Form gedrückt wird. In der Pfanne ist der richtige Zeitpunkt zum Wenden erreicht, sobald sich auf der Oberfläche kleine Luftblasen bilden. Ob zum Frühstück, als Beilage oder einfach mit etwas Käse, Olivenöl und frischem Gemüse. Türkisches Brot gehört zu den schönsten Beispielen dafür, wie aus einfachen Zutaten etwas Besonderes entstehen kann. Wir hoffen, Ihnen einen kleinen Einblick in die vielfältige Brotkultur der türkischen Küche gegeben zu haben und freuen uns, Sie auch in der nächsten Ausgabe von Highlights der türkischen Küche wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!
Highlights der türkischen Küche.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el Radio La Voce della Türkiye.
Esta es La Voz de Türkiye.
Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
Јуфлет зари и Туркија.
Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
Да, да Туркија ранг радио да.
خصومه ترکیه ای داین رادیو گیانه
اتخشی رادیو صدبوری ترکیه سخمه
اوادا ترکیه اونو رادیو سا
ایچ رادیو وچا ترکیه
گواریت گولس ترکیه
ایفیردا ترکیه اوازه
گیت بیر ترکیه نن تیتی رادیو فیر
یه صدای ترکیه
آنواتونالا Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Muriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
İç Türkiye hangi radyoya?
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.